Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Sollte Russland die NATO angreifen, trifft es wohl zuerst den russischen Nachbarn Estland. Darüber sind sich viele SicherheitspolitikerInnen einig. Nun spitzt sich die Lage seit einigen Wochen zu. Russland versucht mutmaßlich mit der Umleitung ukrainischer Drohnen den baltischen Luftraum zu verletzen und Angst zu schüren. Doch wie geht es den Menschen seitdem vor Ort? Und wie verändert der russische Angriffskrieg das Selbstverständnis der estnischen Bevölkerung? Hallo und herzlich willkommen zur Fernverbindung, dem Auslandspodcast der Taz. Hier sprechen meine Kolleginnen und ich einmal die Woche mit einem unserer Korrespondentinnen über das Auslandsthema der Woche. Ich bin Anastasia Sinelli, Redakteurin im Auslandsressort der Taz und spreche heute mit einer Podcast-Kollegin, Tanja Trikarico, die sonst auch hier im Podcast mit uns sitzt, aber jetzt gerade in Estland ist. Hallo Tanja.
Hallo Anastasia, Tere aus Tallinn.
Tanja, du hast ja gerade schon gesagt, du bist in Tallinn für uns. Erzähl mal, wo erreiche ich dich gerade? Wie sieht es gerade bei dir aus in Tallinn?
Ich bin ja gerade aktuell Teil eines internationalen JournalistInnen-Austauschprogramms und sitze hier in meiner Redaktion, nämlich bei dem Postimees. Postimees ist eine der wichtigsten Zeitungen hier und die haben mich freundlicherweise aufgenommen für die Dauer dieses Aufenthalts hier. Und jetzt sitze ich gerade in so einer Telefonkabine. Das ist ganz praktisch für so Rechercheanrufe und so eine Aufnahme, wie wir sie jetzt gerade machen, ganz gemütlich. Und eben dran sitzen die Kolleginnen und sind auch wegen dem Thema, wo wir heute drüber sprechen wollen, ziemlich aufgeregt, sagen wir es mal so.
Genau, ich habe es ja gerade auch schon erwähnt, vergangene Woche hat ein rumänischer Kampfjet eine mutmaßlich umgeleitete Drohne abgeschossen im estnischen Luftraum. Solche Luftraumverletzungen, die kennen wir schon, auch zum Beispiel aus dem Herbst letzten Jahres. Wie groß ist denn gerade die Sorge vor Ort? Wie sind so die Reaktionen?
Tatsächlich ist dieser Vorfall, den du gerade angesprochen hast, von vergangener Woche, dem 19. Mai, tatsächlich eine ungewöhnliche Situation. Es ist eine ukrainische Drohne in den estnischen Luftraum eingetreten und wurde dann von einem rumänischen NATO-Kampfjet abgeschossen. Und das musste alles in Sekundenschnelle überlegt werden, ob nun diese Drohne abgeschossen werden sollte oder nicht. Die ist dann glücklicherweise über einem Sumpfgebiet niedergegangen. Es kam niemand zu Schaden. Es ist in einem Wald und nebendran, also Waldgebiet, konnte die Drohne dann runtergehen. Und gleichzeitig war aber natürlich die Sorge groß. Was können wir tun, wenn eine solche Drohne auch über einem eher dichter besiedelten Gebiet zu finden ist? Reagiert man dann ja oder nein? In dem Fall ist das glücklicherweise ohne weitere Schäden gut passiert. Was aber durchaus auch die Aufregung hier verursacht hat, tatsächlich, dass es zu diesem Abschuss kam. Wir haben immer wieder Drohnensichtungen gehabt. Wir hatten auch Drohnenteile, die gefunden wurde, zum Beispiel an der Nordküste Estlands. Das ist eher dünn besiedeltes Gebiet. Und da macht es sozusagen nicht so viel aus, oder man rechnet mit dieser Art von Kollateralschaden. Aber dass die Bedrohungslage immer näher kommt und tatsächlich auch die Menschen hier nochmal anders betrifft, das ist tatsächlich eine neue Qualität. Was hier immer offiziell gesagt wird, und ich hatte die Gelegenheit, mit vielen Menschen zu sprechen, die in Thinktanks arbeiten, also sich mit Sicherheitspolitik tagtäglich beschäftigen, aber auch Menschen, die dem Militär sehr nahestehen und Menschen aus dem Verteidigungsministerium hier, die NATO-Verbündeten oder die NATO-Allianz funktioniert. Das ist jetzt aber auch gar kein Zufall. Im Moment finden hier gerade die Spring Storms statt. Das ist eine groß angelegte Militärübung. 16 NATO-Länder machen da mit und da wird allerlei geübt. Also da wird geübt, wie die Luftwaffe funktioniert, wie die Marine funktioniert, wie auch im Wald alles funktioniert, wie die einzelnen Truppen miteinander arbeiten können, wie auch Drohnen funktionieren oder abgewehrt werden können. Insofern war das ein ganz praktischer Zeitpunkt und tatsächlich ein Fall in der Praxis, einen echten Fall und eben keine Simulation zu testen, sondern eben diesen echten Fall. Jetzt hast du aber gefragt, wie es den Menschen hier geht. Ja, es gab Aufregung hier, weil es wie gesagt ein ungewöhnlicher Fall ist. Und gleichzeitig höre ich immer wieder und sowohl von meinen KollegInnen hier in der Redaktion, aber auch wenn ich mit Leuten auf der Straße spreche oder bei verschiedenen Recherchegesprächen, wir stehen nach wie vor an der Seite der Ukraine. Die Frage ist aber, und das kommt jetzt auch langsam von offizieller Seite, wie lange wird diese bedingungslose Solidarität denn noch weitergehen? Weil kein Mensch möchte hier diese Bedrohung tagtäglich erleben. Wenn wir jetzt einmal noch in die Nachbarländer schauen, Wir hatten in der vergangenen Woche auch einen Präzedenzfall, dass in Vilnius, in der Hauptstadt Litauens, ein Luftalarm ausgelöst wurde und tatsächlich die Menschen in der Hauptstadt Schutzräume aufsuchen sollten. Sowas ist vorab bisher auch noch nicht passiert und verschärft natürlich auch die Sorgen und die Ängste hier. Hinzu kommt, und da können wir sicherlich nochmal dezidierter darüber sprechen, dass Russland versucht, die Propagandamaschinerie hier richtig mächtig anzuheizen und zu sagen, dass die baltischen Staaten unisono, nämlich alle drei der Ukraine, ihren Luftraum zur Verfügung stellen. Das ist nicht der Fall. Auch unmittelbar nach diesem Vorfall in der vergangenen Woche haben sich die drei baltischen Staatschefs zusammengetan und ein Statement abgeliefert. Es gab Unterstützung von EU-Seite, also in Form von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, aber eben auch von NATO-Ebene, also in Form von Marco Rutte, der sich auch ganz klar dazu geäußert hat. Und was hier auch wichtig ist, man schaut ja immer nach Finnland hier, das nun der große Bruder ist oder die große Schwester, das je nachdem, wie man fragt, kann man das so oder so interpretieren. Estland ist auf jeden Fall die kleine Schwester und wird auf jeden Fall weiterhin Unterstützung bekommen. Also insofern wurde das sofort abgeschmettert und es ist hier allen auch klar, dass es russische Propaganda ist, dass eben der Ukraine nicht der Luftraum zur Verfügung gestellt wird. Aber dieses Narrativ ist natürlich da und wird auch mächtig befeuert.
Ähnliches gab es ja auch im Herbst letzten Jahres in Polen, wo es auch zu einem Abschuss kam und wo auch die ukrainische Solidarität in den letzten Jahren seit der Vollinvasion zurückgeht. Also genau, da haben sozusagen viele osteuropäische Länder gerade Probleme mit. Nochmal zurück zu Estland. Es ist ja ein sehr kleines Land, 1,3 Millionen EinwohnerInnen, weniger als München. Und jetzt sind sie so nah dran an dem russischen Aggressor. Vielleicht kannst du noch ein wenig erzählen, wie wehrfähig ist das Land überhaupt von sich aus?
Ja, stimmt. Ein sehr kleines Land, auch Tallinn. Man findet sich super schnell zurecht. Man kann eigentlich alles ablaufen. Es ist sehr wenig Distanzen hier. Und wenn man Tallinn, die Hauptstadt, einmal verlässt, dann merkt man auch, wie sehr dünn besiedelt dieses Land eigentlich ist. Also ich war an der Nordküste unterwegs und habe da mit Menschen gesprochen, war dann aber auch Richtung Süden, Richtung Lettland nochmal unterwegs. Und eigentlich sofort, wenn man die Hauptstadt verlässt, bist du mitten in der Pampa. Es ist wunderschöne Natur, aber sind sehr, sehr wenig Menschen da. Wie ist Estland vorbereitet? Das Besondere an Estland ist ja, die haben eine Reservearmee und was immer gesagt wird, dass man mehrere 10.000 Personen unmittelbar innerhalb von wenigen Stunden in Alarmzustand versetzen kann. Teil der Springstorms ist es auch, dass die Reservisten hier gemeinsam üben. Auch mehrere Kollegen von mir waren auch jetzt beim Manöver.
Also die eigentlich Journalisten sind, die eine bei deinem Medium arbeiten hier.
Die eigentlich Journalisten sind, ja, die einfach ganz normale Redaktionsarbeit machen. Also auch mein Inlandschef hier sozusagen, der war jetzt die letzten zwei Wochen als Presseoffizier unterwegs und kam heute wieder zurück und war doch sehr müde von diesem Manöver, weil es natürlich kein Urlaub ist, sondern man da sehr früh aufstehen muss und ganz klassische übt, wie es denn sein wird, wenn dann tatsächlich ein Krieg ausbrechen sollte. Was auch interessant ist, ist die Reservearmee und es findet in der kommenden Woche auch eine, sagen wir, die Reservistenwoche statt, so wie das hier genannt wird. Das heißt, in allen Supermärkten, in Cafés oder Kneipen oder Bars werden dann so eine Art von Spendenboxen für die Reservistenarmee aufgestellt. Da gibt es dann Unternehmen, die sagen, okay, ihr könnt eure Spenden hier ablassen und wir geben einen Teil dann an die Reservisten, dass die unterstützt werden können. Also das wird hier sehr zelebriert, auch im Stadtbild. Ich will dieses Wort jetzt doch mal bemühen hier für Tallinn. Also man sieht das wirklich auch. Und hier laufen überall Leute in Uniformen rum. Also es ist aber auch eine gewisse Normalität. Und was hier auch mal wieder gesagt wird, also es ist alle Leute, die haben verdienen sehr, sehr viel Respekt, diese Leute. Es ist nicht so wie in Deutschland, dass man Bundeswehrmenschen immer noch so ein bisschen merkwürdig von der Seite anguckt und die suspekt sind. Das ist hier ganz anders. Das gehört einfach zum Land dazu. Was auch interessant ist, was den Zivilschutz angeht, ich habe mir hier so einen Shelter anschauen können, das in einem mehrstöckigen Gebäude unten angesiedelt ist. Und da sind Feldbetten, da sind Vorräte. Das soll so ein Vorzeigeshelter erstmal sein. Und es gibt tatsächlich auch eine gesetzliche Verordnung, dass alle neuen Wohngebäude, die jetzt gebaut werden, und Disclaimer hier, es wird wahnsinnig viel gebaut in dieser Stadt. Also überall sind Baustellen, Straßen werden gebaut, Wohngebäude werden gebaut, Bürogebäude werden gebaut. Es ist absolut notwendig und zwingend, dass in all diesen neu gebauten Gebäuden dann Schutzräume sind. Und davon sind wir ja in Deutschland noch weit entfernt. Trotzdem ist da noch Luft nach oben. Auch das sagen die hier. Der Ernstfall könnte schneller kommen, als wir das denken. Wir wollen vorbereitet sein. Und was beim Zivilschutz auch nochmal interessant ist, abgesehen von den Schutzräumen und dass man auch in der Innenstadt, hier sind wahnsinnig viele TouristInnen jetzt gerade unterwegs und je näher wir an Midsommer im Juni rücken, werden es dann nochmal mehr und höhere Zahlen werden. Es sind überall Zeichen zu sehen, wo der nächste Bunker zu finden ist. Es ist ja aus dem Mittelalter noch, sind sehr viele alte Türme und Gebäude mit festen Mauern da. Und überall an diesen Gebäuden unten sind dann auch Bunker eingerichtet. Und das ist sehr klar definiert und klar gekennzeichnet. Es gibt natürlich eine Warn-App, die hat hier auch jeder installiert. Und es gibt wahnsinnig viel Information überall, also an irgendwelchen Reklametafeln oder sowas, aber unaufgeregt. Und das finde ich eigentlich das Interessante daran. Also ich habe hier auch mit vielen Leuten gesprochen dazu und die können gar nicht verstehen, dass es in Deutschland dazu eine so große Aufregung oder Sorge oder Angst gibt, sondern die Devise ist, wir sind besser vorbereitet, als es wir nicht vorbereitet.
Du hast ja gerade schon davon gesprochen, dass auch Spenden gesammelt werden. Estland ist ja eines der NATO-Mitglieder, was am meisten Geld ausgibt im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftskraft. Umgerechnet in Euro sind es 2,4 Milliarden. Wenn viel Geld für Aufrüstung und für Verteidigung ausgegeben wird, dann bleibt ja an anderen Stellen fehlt etwas, es bleibt eine Lücke dort. Wie geht die Bevölkerung denn mit diesen Einbußen um?
Auch das habe ich immer wieder gefragt, egal wen ich da befragt habe, ob sie jetzt ganz, in Anführungszeichen, ganz normale BürgerInnen sind, die zum Beispiel jetzt auch von die Drohnenteile gesehen haben oder die Umweltverschmutzung, die es dann auch mit sich bringt, ist tatsächlich ein großes Problem hier in den Küstenregionen. Aber eben auch mit Militärs oder mit Menschen, die im Verteidigungsministerium arbeiten. Dieses Thema wird gesehen. Gleichzeitig wird sehr viel parallel investiert in den Bildungssektor. Es hängt auch damit zusammen, dass hier ein sehr starker Geburtenrückgang zu beobachten ist. Also ein Kindfamilie ist der Klassiker hier. Das heißt, man weiß auch, wenn du keine gute Ausbildung anbietest, keine gute Schulbildung anbietest, also diese Art von Infrastruktur nicht da ist, dann wird auch mittelfristig, langfristig die Reservistenarmee geringer werden. Also werden weniger Personen da sein. Also das wird immer wieder in Zusammenhang betrachtet. Natürlich gibt es auch eine Problematik mit Versorgung von älteren Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigung, all diese Themen, die wir ja auch haben. Und natürlich gibt es da Abstriche. Aber wenn ich eine kleine Anekdote erzählen darf, mein Kollege sagt hier immer, Estland ist ein sehr junges Land und da hat er ja recht. Das sind nur wenige Jahrzehnte Unabhängigkeit. Und es ist völlig klar, dass niemand möchte hier mehr russische Besatzung haben. Es ist auch ähnlich wie in Deutschland, dass über die Geschehnisse von damals, und da leben ja tatsächlich noch etliche Leute, nicht so viel öffentlich gesprochen wird, über die schrecklichen Dinge, die passiert sind, auch über Kriegsverbrechen, Vergewaltigung etc. Aber das tatsächlich, das hatte eine Kollegin erzählt, ihre Großmutter, als sie die Bilder von Bucha, diesem Massaker, kann man sagen, in der Ukraine, gesehen hat, dass sie zum ersten Mal erzählt hat, wie es damals war. Und dass sie gesagt hat, nie wieder darf dies passieren. Wir müssen alles daran setzen. Und ich glaube, was für uns sehr schwierig ist im Verständnis, und für mich auch immer noch, obwohl ich jetzt schon ein paar Wochen hier bin, aber weil ich es immer wieder höre, dieses in Einklang zu bringen. Also, wir müssen in Aufrüstung, wir müssen in Verteidigung investieren, wir müssen Abstriche gleichermaßen machen, aber wir wollen einen solchen Zustand, wie wir ihn hatten, nie wieder haben. Unsere Freiheit ist uns wichtiger, Europa ist wichtig, die NATO ist wichtig. Das sind alles Argumente, oder mit dem auch öffentlich einfach so drüber gesprochen wird. Interessant fand ich zum Beispiel den Europatag am 9. Mai. Ich meine, ganz ehrlich, in Deutschland, wer feiert schon den Europatag? Ganz ehrlich, es gibt große Festivitäten und manche PolitikerInnen stellen sich dahin und machen schöne Instagram-Videos. Hier eine riesen Party, ja. Und ich war da auch auf dem Freiheitsplatz und neben mir, also der Außenminister Markus Zagner hat eine schmissige Rede gehalten. Im Publikum selber war Kaja Kallas, die EU-Außenbeauftragte, war mit ihrem Kind da, mit ihrer Familie da. Also das, und aber auch ganz viele Leute, die, klar war es auch ein riesen Popkonzert, irgendwelche estnischen Superstars, die da aufgetreten sind. Aber es wurde wirklich zelebriert und ich bei allem Unmut oder sagen wir mal merkwürdigen Gefühl, das ich habe, wenn es um Patriotismus und so weiter geht. Ich nehme das den Leuten hier schon ab.
Hallo, mein Name ist Gabi Koldewey und ich betreue den Auslandsrecherchefonds, den Förderverein der TAZ Auslandsredaktion. Recherchen aus dem Ausland kosten Zeit und Geld. Unterstütze den Recherchefonds für kritische Berichterstattung. Du möchtest Fördermitglied werden oder uns mit einer Einzelspende unterstützen? Alle Infos dazu findest du auf www.taz.de/Auslandsrecherche.
Dann kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen stärker zu diesem Thema vom Selbstverständnis. Ursula von der Leyen hat ja auch, also die EU-Kommissionspräsidentin hat 2024 gesagt, Europa hätte zuhören müssen und meinte damit die baltischen Staaten. 22 sagte schon die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock auch, die haben vielleicht nicht genau hingehört. Es scheint sich etwas verändert zu haben im Blick von den anderen Europäern gegenüber den baltischen Staaten. Und wie hat sich dahin das Selbstverständnis Estlands verändert? Was würdest du sagen? Was hast du in deinen Gesprächen mitbekommen?
Wir sind wer? Wir sind wichtig innerhalb der NATO. Wir sind ein kleines Land, 1,3 Millionen Menschen. Auch diese Sprache, also Estnisch ist eine wunderbar tolle Sprache, aber die spricht ja sonst keiner. Das heißt, auch zum, es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Finnischen, aber auch da, finnische Freunde von mir sagen auch, wir können die Estinnen dann doch wieder nicht so gut verstehen, ein bisschen was. Also es ist alles sehr besonders. Aber im Zusammenspiel mit den anderen beiden baltischen Staaten, Litauen und Lettland, sind wir wer hier und wir sind wichtig und wir verteidigen Europa. Na, auch da wieder dieser wahnsinnige Patriotismus, der da durchscheint. Und ich glaube, da hat sich im Selbstverständnis doch etwas verändert in der Wahrnehmung und auch im Selbstbewusstsein, was hier ist. Was aber auch wahr ist, es gibt jetzt auch aufgrund der aktuellen Vorfälle durchaus auch die Sorge, ob die Solidarität zur Ukraine in der estnischen Bevölkerung andauern wird, das ist das eine. Plus, da blicken wir Richtung USA, wird die NATO stark bleiben, auch wenn die USA stärker sich zurückziehen und nicht mehr so präsent sind. Also was wird sich dahingehend ändern? Und was man hier versucht, ist die Bündnisse zu stärken mit den Staaten, die unmittelbar ähnlich betroffen sind. Also nicht nur die baltischen Länder, Polen, du hast vorher schon erwähnt, Anastasia, und natürlich auch die Staaten im Norden, insbesondere Finnland, aber auch Schweden, Norwegen, Island, Dänemark. Es gibt die NB8, das ist ein Bündnis im Bündnis sozusagen, die sich regelmäßig treffen und da in den Austausch gehen. Dann die baltischen Staaten selber. Es gibt dann noch Richtung Polen und Richtung Rumänien Bündnisse, also an der Front sich zu verstärken. Und das ist auch wieder ungewöhnlich zu hören. Es gibt hier noch nicht eine richtig etablierte eigene Verteidigungsindustrie. Das sollte sich aber dringend ändern in den kommenden Jahren. Also es werden hier verschiedene Rüstungsparks, wie sie es hier nennen, aufgebaut. Das hat einerseits den Sinn, dass hier auch Waffenmaterial selber gebaut wird. Wir reden jetzt nicht von Kampfjets oder Panzern, also Tanks wird es nicht geben, aber Munition, Artillerie, Ausrüstung, Drohnen, ja, dass das hier sowohl auf Software-Ebene, aber eben auch als auf Hardware-Ebene hier etabliert wird. Und da versucht man schon, mit anderen NATO-Partnern ins Geschäft zu kommen. Ganz aktuell der Fall mit einem türkischen Unternehmen, da einen großen Park Richtung Norden hin aufzubauen.
Was ja spannend ist, jetzt bei dem NATO-Außenministertreffen vor dem NATO-Gipfel in Ankara wurde auch nochmal das Thema angesprochen, dass man letztes Jahr angesprochen hat, wir müssen alle mehr investieren und man jetzt ein Jahr später merkt, oh, aber wo sind die ganzen Fabriken und ähnliches und wo sind die ganzen Produktionskapazitäten, die wir jetzt eigentlich bräuchten? Das ist ganz spannend. Das ist in Estland anscheinend auch der Fall zum Teil.
Ja, es hat mich auch ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, okay, das wäre eigentlich schon lange eigentlich Common Sense, dass man auch selber hier Produktionskapazitäten schafft. Aber tatsächlich ist das relativ neu. Und es ist auch anders als in Deutschland, dass jetzt die estnische Regierung nicht Teilhaber solcher Unternehmen ist. Die stellen die Infrastruktur, also die Fläche, Strom, Wasserversorgung etc. Und man will natürlich auch Jobs schaffen für bestimmte dünn besiedelte Regionen und da wieder verhindern, dass noch mehr Abwanderung stattfindet. Weil tatsächlich ist das ein Problem, dass viele Estinnen sich durchaus dann überlegen, okay, dann arbeite ich in einem anderen EU-Land. Das geht ja auch. Das ist, die haben ja auch den Euro. Also auch das ist all diese kleinen Dinge, die aber kein Problem sind. Und es gibt, die meisten Leute sind hier hervorragend ausgebildet, weil das Universitätsgeschehen hier doch sehr, sehr anerkannt ist, was Ingenieurswissenschaften angeht, Naturwissenschaften angeht. Tech-Branche ist hier, ne? Bolt wurde hier erfunden in Estland. Also das sind alles so Aushängeschilder und es funktioniert ja auch. Aber trotzdem dauert das natürlich auch im Moment. Die Fläche ist da, wie gesagt, dünn besiedelt. Es gibt sehr viel Möglichkeiten, solche Parks zu etablieren. Klar, in manchen Naturschutzgebieten nicht. Auch das gibt's hier von relativ viele, wo besondere Vogelarten hier sind, besondere Pflanzenarten da sind. Da sind sie auch relativ streng hier. Also Naturschutz spielt eine große Rolle. Aber an anderer Stelle ist das kein Problem, solche Parks aufzubauen.
Vielleicht noch zum Schluss eine Frage, ein bisschen fernab von den verteidigungspolitischen Herausforderungen. Was hat dich denn an sich bisher an der estnischen Bevölkerung überrascht?
Also mehrere Dinge. Das eine ist, das ist vielleicht wirklich eine kulturelle Frage. Man verbringt wirklich nicht viel Zeit damit, so ein bisschen Chit-Chat zu machen. Ne? Also so ein bisschen, was wir vielleicht im Büro ja auch machen. Heute ist es heiß, bei euch ist es kalt, es windet. Das Wetter ist unberechenbar in Estland. Es regnet morgens, abends, wunderschöner Sonnenschein. Darüber spricht man nicht im Büro. Das macht man nicht. Das habe ich auch relativ schnell gemerkt. Das hat mich dann schon gewundert. Sind super nett, super freundlich, großartig. Aber so dieses Smalltalk, das ist nicht so. Andererseits wahnsinnig hilfsbereit, wenn irgendwie, keine Ahnung, jemand stürzt im Bus oder sowas. Sofort sind 5 Leute da. Es muss aber auch immer sehr leise sein. Also ich hatte letztens mal eine Schülerinnengruppe da gesehen, wie Teenies halt so sind. Die quatschen halt, aber du sofort, hier wird nicht gesprochen. Ihr müsst alle leise sein. Das sind so kleine Mini-Mentalitätssachen, die mich dann doch ein bisschen erstaunt haben. Und diese Selbstverständlichkeit der alles, was Digitales angeht. Ich wusste das ja im Vorfeld, also dass das aus einer theoretischen Sicht heraus, also hier Internet ist super, überall, gar kein Problem. Du kannst überall bargeldlos einkaufen, du kannst ganz easy dein Busticket aufladen und so weiter. Aber welche Ausmaße das angeht, weil ich vorher schon ein bisschen Werbung für Bolt gesehen, ich habe es noch nie vorher gesehen, es gibt kleine Bolt-Roboter, wirklich kleine Maschinen, da kannst du Essen bestellen und online oder sonstiges, was du so brauchst. Und dann packt tatsächlich ein Mensch noch, ich habe es gesehen, eine Tüte in diesen kleinen Roboter, sieht aus wie so ein Staubsauger, und der fährt es dann zu dem entsprechenden Punkt hin, ja. Also das ist mir noch ein bisschen fremd in einer, jetzt im Digitalen jetzt auch nicht fern, aber so kleine Sachen. Das heißt, du kannst tatsächlich leben, ohne jemals in Konversation, in Austausch mit einem Menschen zu gehen. Und das ist also, ich habe dann meine Nachbarin gefragt, ja klar, kein Problem. Wieso denn nicht? Ist doch super praktisch. Dann muss der arme Boltfahrer nicht mit dem Fahrrad, wenn es so windet, muss der doch nicht fahren. Ist kein Problem, da kommt halt der kleine Roboter. Das sind so kleine Anekdoten, die hier sehr für selbstverständlich genommen werden. Und dann, was den Patriotismus angeht, aber das war ja auch eine meiner Challenges oder eine meiner persönlichen Aufträge an mich rauszufinden oder viel, viel mehr zu verstehen. Wenn wir so zu Hause am Schreibtisch sitzen und so Meldungen schreiben oder Nachrichten schreiben, was denn passiert ist oder auf NATO-Ebene berichten und was das dann aber tatsächlich mit den Menschen hier vor Ort macht, da gibt es, natürlich gibt es die Zweifel. Niemand möchte in einer gewaltvollen Welt leben. Niemand möchte im Krieg leben. Das will keiner. Alle wollen ja auch ein schönes, tolles Leben haben, wie wir auch, ne? In einem guten Job, mit Familie, mit Freunden, eine gute Zeit verbringen und gesund sein, und aber trotzdem, wie sehr selbstverständlich Aufrüstung dann doch genommen oder notwendig auch betrachtet wird.
Tanja, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Wir werden auch ganz viel davon in der Taz lesen. Und ein paar Wochen hast du ja noch, die du in Tallinn verbringen wirst. Vielen Dank dir.
Danke dir.
Und das war's für heute. Vielen Dank für das Gespräch. Wir danken auch Daniel Fromm für die Produktion und das Fernverbindungsteam für die redaktionelle Betreuung. Bei Lob, Kritik und Anregungen schreibt uns wie immer gerne an fernverbindung@taz.de. Liked und teilt die Folge mit all euren Bekannten, Familienmitgliedern oder Freundinnen. Und wir freuen uns natürlich besonders über finanzielle Unterstützung über TAZ-Zahlig, dem freiwilligen Bezahlmodell der TAZ, damit dieser Podcast und alle weiteren Inhalte der TAZ weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt werden können. Vielen Dank. Nächste Woche begrüßt euch dann einer meiner Kolleginnen und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der TAZ.